Ich sehe in dieser Ausstellung eine Suche nach dieser klassischen Schönheit, aber auch genau nach der Schönheit, die Warhol vielleicht gerne gewesen wäre oder die er gerne begehrte.
Durch diese Ausstellung und die ganze Vorbereitung habe ich wirklich einen ganz neuen Warhol kennengelernt. Einen persönlichen, einen intimen, einen verletzlichen, einen leidenschaftlichen.
Sagen Klaus Biesenbach und Lisa Botti, die ich für eine neue Ausgabe des Weltkunst-Podcasts Was macht die Kunst? In der soeben eröffneten Ausstellung Andy Warhol, Velvet Rage and Beauty in der Neuen Nationalgalerie in Berlin besucht habe. Eine Ausstellung, die sich dem Liebesleben und der Sexualität des Jahrhundertkünstlers Andy Warhol widmet und damit eine bislang kaum beachtete Seite seines Lebens schildert, viele Werke zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich macht und das Publikum auch mit sehr viel Nacktheit überrascht. Und so frage ich wie immer an dieser Stelle, was macht die Kunst in Velvet Rage and Beauty? Lieber Klaus Biesenbach.
Für mich ist die Ausstellung gewisserweise ein anderes Thema. Die Ausstellung versucht, einen roten Faden zu finden. Und den roten Faden, den findet die Ausstellung in Zeichnung oder fängt mit Zeichnung an durch alle Medien. Aber eigentlich ist die Ausstellung auch eine Betrachtung, ob Kunst figurativ oder abstrakt ist. Diese beiden großen Bewegungen im 20. Jahrhundert. Und sie fängt in den 50er Jahren, hauptsächlich in den 50er Jahren an, wo man in Amerika eigentlich ABEX, Abstract Expressionism, gemacht hat. Und entweder Pollock oder Rothko war, aber eben nicht Zeichnungen gemacht hat, die mit einer feinen Linie einen Körper nachzeichnen. Ich finde, da liegt eigentlich auch ein Teil der Kraft dieser Ausstellung, die auf einen Künstler guckt, wo Pop ja eigentlich keine Bilder sind, äquivalent zu eigentlich auch Abstraktion, weil sie keinen Inhalt haben, sind ubiquitär. Und hier geht es eben nicht ums Ubiquitäre, sondern ums Einzigartige. Jede einzelne dieser Zeichnungen, jede einzelne der Arbeiten in der Ausstellung hat die Hand von Warhol, auch wenn es nur um Editing geht oder um eine Bildauswahl geht. Und er sucht nach einem Ideal von Schönheit. Und ob das jetzt mit einer der ersten Zeichnungen ist oder ob er Jean-Michel Basquiat bittet, sich wie Michelangelo's David hinzustellen. Es geht um dieses Ideal von Schönheit, von den ganz frühen Arbeiten Ende der 40er bis zu den späten, kurz vor seinem Tod.
Klaus, du beschäftigst dich ja schon länger mit Andy Warhol. Du warst auch selber lange in New York. Und da gibt es eine Anekdote, dass du eine Wohnung bereitgestellt bekommen hast vom MoMA PS1. Und in dieser Wohnung war genau ein Buch. Was war das?
Ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen, für das damals hieß es noch PS1, später MoMA PS1 zu arbeiten. Und da kriegte man, wie ich damals fand, ganz, ganz kleine Wohnung. Jetzt, wenn ich mich an New York zurückdenke, war die eigentlich riesig. Und die war weiß, die hatte weißen Fußboden und weiße Wände und da waren alle Möbel eingebaut, also sie war ganz leer. Und es gab ein einziges Buch in der Ausstellung und natürlich kein Internet und kein Fernsehen, je nachdem, was es damals überhaupt gab an Kanälen. Und dieses Buch war die Andy Warhol Diaries. Und ich bin damals, hatte eine Blinddarmentzündung und durfte nicht fliegen und wurde dann irgendwann von einer deutschen Versicherung zurückgeholt nach Deutschland, um endlich an meinem Blinddarm operiert zu werden. Aber ich habe da wirklich 3 Monate in dieser Wohnung eigentlich ja so gar nicht viel machen können und habe die Andy Warhol Diaries so oft gelesen, dass ich ganz oft wie eine Art Déjà-vu habe, dass wenn ich irgendwo etwas lese oder sehe, dass das so ist wie eine Erinnerung, die man selber hat, aber es ist keine Erinnerung, sondern es ist eine Erinnerung an etwas, was man mal gelesen hat.
Ihr habt ja die Ausstellung hier in der Neuen Nationalgalerie zusammen kuratiert. Lisa, wie würdest du den roten Faden beschreiben, den Klaus gerade genannt hat, den roten Faden hier in der Ausstellung?
Ja, also die Idee ging ganz klar von Klaus aus. Das war seine Vision und ich durfte da co-kuratieren. Für mich ist das Besondere, dass wenn ich an Warhol gedacht habe, kamen einem natürlich sofort die üblichen Bilder in den Kopf, die Dosentomaten oder die Brillo-Box oder die Jackies. Und durch diese Ausstellung und die ganze Vorbereitung habe ich wirklich einen ganz neuen Warhol kennengelernt, einen persönlichen, einen intimen, einen verletzlichen, einen leidenschaftlichen. Man sieht in den Zeichnungen auch das erste Mal so richtig seine Hand, sein Gestus. Und das ist, glaube ich, auch für mich das Schönste an der Ausstellung, dass alle Besuchenden, mit denen ich bisher gesprochen habe, rausgehen und ein völlig neues Bild des Künstlers des 20. Jahrhunderts haben.
Das ist wirklich zauberhaft mit diesen Zeichnungen. Und was du gerade gesagt hast, Klaus, man sieht wirklich diese, wie die Line of Beauty oder etwas, eine Linie, ein Schönheitsideal, das sich von den frühen Zeichnungen bis in die späten Fotografien und Siebdrucke super nachvollziehen lässt. Also diese wahnsinnig schöne Linie. Und was mich ziemlich aufwühlt, kann man schon sagen, in der Ausstellung, weil sie hat etwas Aufwühlendes. Diese Kühle, die man von Warhol kennt, die Oberfläche, die Pop-Art, die Dosen, die Flaschen, die Siebdrucke von Zeitungsbildern. Das Kühle, was ich von Warhol kenne, ist hier heiß. Also es ist wirklich ein heißes Herzblut, was da pulsiert. Es hat ja was wirklich sehr körperlich Fleischliches, aber auch was sehr Heißes. Und das finde ich sehr erstaunlich, ihn mal so kennenzulernen.
Mir ist das Déjà-vu wieder eingefallen. Das Déjà-vu war wirklich dann, als vor 2,5 Jahren die Andy Warhol Diaries als Netflix-Film rauskamen. Das sind ja 6 Stunden. Das Déjà-vu ist, dass alle dann über die Diaries und Diaries durchgegangen werden, die man ja fast so in Lebenszeit gelesen hatte. Und es war so ein Wiedererkennen nach über 25 Jahren, wo es klar war, dass man eigentlich aus dem Wiedererkennen über 25 Jahre auch das mit sich getragen zu haben, eine Ausstellung macht. Und die Diaries waren ja immer da. Und dann hat diese Netflix-Serie das einer jüngeren Generation nahegebracht. Und dann gab es gleichzeitig eben diese Basquiat-Warhol-Ausstellung in der Brand Foundation, wo eben diese feinen Linien Zeichnungen zu sehen waren. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, Warhol ist ja ein paar Straßen weiter von der Carnegie aufgewachsen. Der hatte ganz früh Zeichenunterricht im Museum und er hat klassische Schönheit ganz, ganz, ganz früh wahrgenommen als Schüler, wirklich als kleiner Junge. Und ich sehe in dieser Ausstellung eine Suche nach dieser klassischen Schönheit, aber auch genau nach der Schönheit, die Warhol vielleicht gerne gewesen wäre oder die er gerne begehrte. Und das ist so eine ganz feine Linie. Ist er selber wie Edie Sedgwick oder wie Nico? Ist er selber wie Joey D'Alessandro? Oder wie Jet Johnson, es gibt dieses schöne Polaroid mit Jet Johnson und ihm, wo sie fast aussehen wie Zwillinge, aber verschieden alt. Er war ja mit zwei eineigen Zwillingen zusammen. Er hat sozusagen Twinning gemacht mit eben Personen, die ihm sehr ähnlich sind, wie eben Nico oder Edie Sedgwick. Und dieses Begehren, etwas zu sein oder dieses Begehren von etwas anderem, ist etwas, was sich durch diese Ausstellung zieht. Und die Torsos mit S, diese Untersuchung, oder aber auch die David Michelangelo, das sind ja auch wirklich Dinge, die nicht nur Begehren darstellen, sondern auch Begehren sind. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst mit dieser Beschreibung, wenn du da eine Temperatur anwendest, dass es eben nicht kalt ist. Mhm. Weil es das ist, was es ist, und das ist auch das Figurative, dass es etwas abbildet, was es ist. Das ist eben nicht Duchamp, das ist nicht Konzeptkunst, das ist nicht die Kühle der Pop-Art, das ist was anderes.
Ich finde, im Zusammenhang dazu ist auch sehr schön das Beispiel des doppelten Elvis. Das hängt ja bei uns sonst auch in der Sammlung und dann hat man das immer so in der Kategorie Pop-Art. Und bei uns in der Ausstellung hängt es ja auch neben dem doppelten Basquiat und man ist gerade durch die Ausstellung gegangen, es hängt am Ende der Ausstellung und plötzlich sieht man den Elvis, der da mit 2 Gürteln in der Pose steht, wie er die Waffe zieht und ziemlich direkt den Betrachtern anschaut, eher so als wirklich Sexsymbol des 20. Jahrhunderts, wo ja auch viele Leute ihn so begehrt haben für seinen Hüftschwung, für sein Aussehen, für sein Singen. Selbst ihn nimmt man dann plötzlich ganz anders wahr, als man ihn vorher noch gesehen hat.
Ich habe gerade wirklich so ein eindrückliches Bild, die Konzentration auf den Torso. Wenn man an das antike Rom denkt, war der Torso gehört zu Skulpturen dazu. Dann vergehen Jahrhunderte, Skulpturen sind mittlerweile unter dem Schutt der Geschichte begraben, werden irgendwann ausgegraben, Arme, Beine, Köpfe fehlen und man findet den Torso. Und das war dann Michelangelo, sieht den Torso Belvedere und greift den auf. Also diese Konzentration auf den Torso, die sehe ich jetzt
bis hin zum Cover von den Rolling Stones, Sticky Fingers. Auch Konzentration auf den Torso, also dieses männliche Begehren, was ja bei Michelangelo in gewisser Weise auch der Fall war. Wenn er den Torso Belvedere angeschaut hat, hat er auch einen Mann gesehen und eine Schönheit in diesem Fragment, in dieser Konzentration auf den Mittelteil des Körpers.
Es gibt eine Arbeit in der Ausstellung, die eigentlich die ganze Ausstellung zusammenfasst. Das ist ein Foto, was Warhol Anfang der 80er im Louvre in Paris gemacht hat. Und er hat die Ringe fotografiert, aber es ist ein Detail der Ringe. Und er hat dieses Detail ausgewählt und er hat das zu einer Arbeit, einem Foto gemacht. Und das ist eigentlich die gesamte Ausstellung von der Klassik bis heute, bis in den Moment, in dem Warhol es aufnimmt als Detail, bis zu dem Moment, wo man als Besuchender in der Ausstellung auf einmal konfrontiert ist mit dieser Arbeit. Und das ist die ganze Ausstellung. Diese ganze Ausstellung ist eigentlich in dieser einen Fotoarbeit drin.
Ja, ihr spielt mit dem Titel der Ausstellung The Velvet Rage auf das Buch von Alan Downes von 2005 an. Worum geht's in diesem Buch?
Das ist ein Buch, ein biografisches Buch, würde ich sagen, in dem der Autor beschreibt, wie er als homosexueller Mann in einer sehr heterosexuell geprägten Gesellschaft aufwächst. Und beschreibt damit, das bezieht sich so ein bisschen das Wort Rage, auf den Charme, den er damit empfunden hat, während er aufgewachsen ist, gegenüber seiner Familie, gegenüber der Gesellschaft. Und dieser Charme hat sich dann fast so in eine Art Wut umgestaltet. Und das ist der Titel Velvet Rage. Und den sehen wir auch in der Parallele zu Warhols Leben, weil Warhol war natürlich out und er hatte auch mit seiner Factory eine queer Community geschaffen, in der man selber sein konnte. Aber natürlich, wenn wir dieses Werk in der Zeit des 20. Jahrhunderts sehen, dann sehen wir natürlich, dass in den USA Homosexualität einfach noch illegal war und wo durch die AIDS-Krise, besonders auch in den 80er Jahren, natürlich eine sehr große Homophobie entstand. Und darauf spielt dieser Titel so ein wenig an.
Aber ihr habt dem Velvet Rage, habt ihr noch Beauty hinzugefügt, das eben auch in dieser, genau in dieser Sexualität auch diese Schönheit mit drin liegt.
Es ist ja über Jahrhunderte, Jahrtausende gewisserweise eine Todesnähe projiziert worden. Es gibt in dem Film Corel, für die Warhol das Poster gemacht hat, für die Studien, Fotostudien für dieses Poster, eigentlich eine ganze Wand gewidmet in dieser Ausstellung. Und da singt Jean Moreau, Each man kills the thing he loves. Ich dachte immer, das sei etwas, was sich auf AIDS bezieht. Auf eben, dass man jemanden infizieren könnte, den man liebt. Aber das ist von Oscar Wilde am Ende des 19. Jahrhunderts, ist von 1898, also viel, viel vor seiner Zeit. Aber natürlich ist Oscar Wilde auch letztendlich daran gestorben, dass er im Straflager war, im Arbeitslager war. Also diese Nähe, diese Todesnähe des männlichen Begehrens ist etwas, was sich auch durch diese Ausstellung zieht. Und Velvet Rage ist das, wovon sich Warhol in seinem Leben nie befreien konnte, wovon man sich vielleicht auch nicht befreien kann, auch später nicht. Aber es geht natürlich Velvet, ist auch Velvet Underground, und Velvet hat ja dieses ganz haptische, ein Blick, der einen fast berührt. Und Velvet Beauty ist ja etwas, diese Ausstellung spielt sehr viel mit Begriffen. Zum Beispiel ist der Elvis the Pelvis oder eben die Torsos mit in dem Plural oder aber dieses Detail der Ringe. Es spielt ja eigentlich alles auch mit einer Körperlichkeit, mit einer ganz direkten Körperlichkeit. Und für uns, für Lisa Botti und mich, war es, glaube ich, ganz wichtig, dass jede der Arbeiten, selbst so etwas wie Filmprojektionen, die wir ausgesucht haben, da haben wir nicht alle genommen, die wir eigentlich auf einem Live-Vertrag haben, weil wir wirklich versucht haben, auch Arbeiten auszusuchen, die wirklich dieses Ideal von Schönheit so klar darstellen, dass der Screentest aussieht wie die Zeichnung, dass das Foto aussieht wie das Gemälde, und dass sich das sehr verdichtet um das Ideal, was Warhol letztendlich ausdrückt.
Wenn man jetzt seine Biografie betrachtet, er kam als junger Mann nach New York. Ihr habt sehr schön in der Biografie ein kleines Foto von Philip Pearlstein, das ihn in einer New Yorker Straßenflucht zeigt. Und daneben steht so ganz lapidar, Warhol zieht nach New York. Was für eine Kindheit liegt zu diesem Zeitpunkt hinter ihm und was erwartet den jungen Mann in der großen Stadt New York?
Als Kindheit muss man ja sehen, die Familie Warhol kommt Stück bei Stück, Person für Person aus der Slowakei, in der Nähe der russischen, ukrainischen Grenze und hat also einen Migrationshintergrund, aber nicht einen Migrationshintergrund eben vielleicht aus Italien oder aus Großbritannien zu kommen, sondern aus einem Land, so näher als peripher sieht, einer Sprache, die er auch sich nicht so mitteilt, aus einer Religiosität, die eher katholisch, aber anders katholisch ist. Zum Beispiel in dieser Kirche durften die Priester heiraten zum Beispiel, sehr religiös, man ging zur Kirche. Der Vater hat auf Baustellen gearbeitet, die Mutter war Putzfrau. Aber die Warholans haben ihren kleinen Andy immer unterstützt mit Kunst. Julia Warhol hat Blechdosen ausgeschnitten und von Haus zu Haus die auch verkauft. Und der kleine Warhol kriegte ganz früh eine Filmkamera, also eine Fotokamera, eine Dunkelkammer, einen Filmprojektor. Und er durfte eben diese Zeichenklassen besuchen. Er ist ungeheuer gefördert worden. Aber er war natürlich eben als Migrationskind, als Arbeiterkind, als Kind der Putzfrau natürlich nicht unbedingt jetzt der Privilegierteste. Und er hat sich sehr früh als ein sehr besonders talentierter Junge eigentlich gezeigt und auch seinen Lehrern gezeigt, hat ja auch früh Zeichenunterricht bekommen. Also er war hochbegabt, aber auch etwas Besonderes, um das mal euphemistisch auszudrücken. Und ich glaube, dass aus so einer Kindheit kommt ganz viel Ehrgeiz, kommt ganz viel Wille, sehr, sehr amerikanisch zu sein, die Leute beweisen wollen, dass sie amerikanisch sind. Und die Faszination für Elvis und Marilyn ist ja eben auch etwas, wo man besonders amerikanisch ist. Die ersten Campbell Soup Cans oder die Dollarzeichen. Man kann ja nicht amerikanischer werden als jemand, der das unbedingt beweisen möchte, dass es ist.
Wie hält er sich dann erstmal frisch hier angekommen, also hier in New York meine ich jetzt, wie hält er sich über Wasser? Wie verdient er sich seinen Lebensunterhalt?
Ja, die ersten Jahre war er Grafikdesigner, das hat er auch in Pittsburgh studiert und war damit ziemlich erfolgreich. Also er hat für Magazine gezeichnet, für Firmen, zum Beispiel die Schumiller Shoe Company, und war damit sehr erfolgreich und war zum Beispiel auch bei der Galerie Leo Castelli, wo er dann auch später selbst Künstler war, war er am Anfang eher als Sammler bekannt und konnte sich auch schon sein erstes Townhouse kaufen in diesen Jahren.
Ich erinnere mich auch, ich habe mal mit einem uralten Art Director gesprochen, der sich noch erinnern konnte, als Andy Warhol Sachen eingesandt hat. Und damals haben die Artdirektoren bei den Zeitungen, die haben jeden Tag so viel Zeug gekriegt, die haben das weggeschmissen. Wenn ich jetzt denke, die wunderbaren Zeichnungen von Schuhen und es war doch seine Mutter, die diese schöne altmodische Handschrift dann teilweise aufgebracht hat auf seinen Zeichnungen. Es spricht ja auch für eine enge Beziehung zur Mutter, dass man sogar im Künstlerischen so etwas gemeinsam macht.
Walts Vater ist ganz früh gestorben und es ist eigentlich interessant, dass die ganze Familie Warhol irgendwie die gleichen Krankheiten hatte. Der Vater hatte eine schlechte Gallenblase und Warhol stirbt an der Operation. Die Mutter hatte künstlichen Darmausgang und Warhol hat Zeit seines Lebens nach dem Attentat natürlich Bandagen tragen müssen. Also die waren beide so zusammengewickelt sozusagen. Und Mutter Warhola zieht eben mit Andy nach New York und wohnt ja, bis sie dann zurückzieht und in Pittsburgh stirbt, lebt sie ja in dem Townhouse, unten im Townhouse. Also die Mutter, die dann auch immer denkt, naja, der Andy, der wird auch noch mal irgendwann ein nettes Mädel kennenlernen und dann heiraten. Aber das war auch, Warhol selber hat gesagt, dass eigentlich seine Mutter ein wichtiger Einfluss auf seine Kunst war, dass sie sehr viel kreativer war, als man denkt. Die Warhols waren beide, weder er noch sie, dafür bekannt, dass sie tolle Rechtschreiber und tolle Handschriften hatten. Und es sind ja auch manchmal selbst Teil der Arbeiten, dass dann irgendwie ein Schreibfehler ist oder dass es irgendwie so aussieht, als wenn da ist, wo ist der Fehler? Und er hat zum Beispiel einem Kunden dann so eine Art Letraset geschenkt, dass die Handschrift seiner Mutter, dass man die dann weiter produzieren kann. Also er hat selber schon so einen gewissen Font, den Julia Warhola Font, dann eben selber als Produkt gemacht. Also glaube ich, eine ganz, ganz innige, Aber ich glaube, das ist natürlich auch nicht unbedingt für freies Leben beste Voraussetzung, wenn die äußerst katholische Mutter unten im Townhouse wohnt.
Dann passt man auf, was für Partys man schmeißt im oberen Stock. Wie war das mit dem Liebesleben von Warhol? Wie war das mit seinem Privatleben, als er dann mit 21 hier in, also mit 21 in New York war?
Er hatte verschiedene Boyfriends über sein Leben hinweg. Der erste war zum Beispiel Edward Wallowitz, das war auch ein Fotograf. Wir haben in der Ausstellung auch zwei Wände gewidmet Partnern, mit denen er länger zusammen war. Der eine ist Jed Johnson, ein später ganz berühmter Innenarchitekt, der ihn sozusagen am Tag nach seinem Attentat in der Factory, wo ja Valeria Solanas auf ihn geschossen hat, gepflegt hat und dann auch bei ihm eingezogen ist. Und sie haben 10 Jahre zusammengelegt. Und wir haben eine Wand noch John Gould gewidmet. Das war sein letzter Partner, würde ich sagen. Ein ganz berühmter, aus sehr wohlhabenden Verhältnissen kommenden Filmproduzenten, der nie ein eigenes öffentliches Coming-out hatte, mit dem er sich aber sehr gestärkt gefühlt hat. Und den erwähnt er auch sehr oft in den Tagebüchern. Und da gibt es auch Malereien und Fotos in der Ausstellung zu sehen.
In der Ausstellung sind ja auch neben diesen privaten Menschen direkt aus Warhols Umfeld so richtige berühmte Ikonen der Zeit, erotische Ikonen auch, also Mick Jagger zum Beispiel. Was habt ihr in der Beschäftigung mit diesen Ikonen der Zeit und jetzt mit dem Thema Sexualität, sind euch da noch irgendwelche Sachen aufgefallen, die euch vorher nicht so präsent waren?
Warhol hat in den 50er Jahren, war er schon auch beeinflusst von Jean Genet. Und man sieht diese Zeichnung auf der ersten Wand der Ausstellung. Dann denkt man auch, parallel zu Warhol hat auch Cocteau ganz ähnliche Dinge gezeichnet. Warhol hat in den 50er Jahren 1956 am Valentinstag, am 14. Februar, das Boy Book, eine Ausstellung eröffnet, die wirklich eigentlich eine Illustration direkt beeinflusst von Jean Genet war. Also er hat diese, es war ja Jean Genet auch in gewisser Weise, dann schlägt die Brücke zu Querelle am Ende seines Lebens, wo ja die gleichen Motive wieder erscheinen. Er hat in den 50er Jahren diese Zeichnungen gemacht, er hat in den 80er Jahren diese Zeichnungen gemacht. Und dann ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass er, was Celebrities angeht, als 62 die Stable Gallery zum ersten Mal dann auch die Golden Marilyns. Marilyn war gerade gestorben und Henry Geldzahler, es war dann eine Afterparty und dann war Henry Geldzahler und Susan Sontag und dann wurde dann so ein bisschen gescherzt, dass eigentlich die Marilyns so ein bisschen wie Selbstporträts sind. Weil er hat sich ja auch mal als Student so eher so als Shirley Temple porträtiert. Und die Marilyns sind so ein bisschen dann eben mit Tongue-in-Cheek ausgedrückt worden. Ups, da haben wir das Selbstporträt. Weil ja Marilyn selber ja eigentlich fast aussah wie in Drag. Und das ist auch ganz schön später, diese Perückenfotos, wo er wirklich eigentlich in vielen, vielen aussieht wie Marilyn. Aber dann natürlich auch Elvis und Elvis the Pelvis oder Berühmtheiten, die natürlich entweder so berühmt waren, dass man sie sofort wie eine Marke erkannte, also entweder waren es Marken oder aber es war nicht nur berühmt Marke, sondern auch einfach ein ungeheures Begehren. Ich denke, Joey D'Alessandro, Nico und vor allen Dingen Mick Jagger sind natürlich in ihren Generationen bis heute immer noch, haben eine ungeheure Ausstrahlung, dass man sie nicht nur sofort erkennt, sondern eigentlich, dass man sie auch begehrt. Und das ist etwas, was in dieser Ausstellung auch zum Ausdruck kommt, dass wenn Warhol etwas, eine Person, ein Bild, eine Situation schön fand, dass er auch versucht hat, diese Schönheit so einzufangen, dass diese Schönheit wirkt. Also auch eine Wirkungsmacht hat. Wenn man vor diesem Gemälde von Mick Jagger steht, also das berührt einen auch heute noch.
Warum hat sich Warhol nie geoutet öffentlich? Also jetzt, wir sprechen so von seinen Freunden, von seinen Beziehungen.
Ich denke, er war so out, wie man out sein kann. Also ich meine, ich weiß, als ich in die USA gezogen bin, habe ich immer gesagt, Liberace, man kann ja eigentlich nicht mehr flaming oder flamboyant sein als Liberace. Und bei Liberace war das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber bei Warhol ja gar nicht. Der hat ja eigentlich Interviews darüber gegeben. Der hat die Boybook-Ausstellung gemacht, der hat in den 40er Jahren ist in Pittsburgh mit einem pinken Anzug rumgerannt. Der hatte eine Silberperücke, die fast aussah, als wenn sie explodiert wäre, auf dem Kopf gehabt. Also der hat die Torsos, diese Ausstellung, die getourt ist, die war ja im Grand Palais. Also ich meine, das ist ja nichts, es gibt eine schöne Anekdote, das hat mir Patti Smith erzählt, dass er sie und Robert Mapplethorpe im Atelier besucht hat. Und er hat sich gar nichts anmerken lassen. Er hat zuerst natürlich die Arbeit von Patti Smith sich angeschaut und dann daran, woran Mapplethorpe arbeitet, ist ja ganz nah an den Studien für die Torso-Paintings, sich nichts anmerken lassen. Aber das war ja eine internationale Ausstellungstournee. Also natürlich war er out. Er war out, aber er war nicht proudly out. Es gibt die Theorie, dass Warhol, und das ist, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die ihn kannten, die in seinem Umfeld waren, die sein Atelier gemanagt haben, die Interview-Magazine gemanagt haben, wie Bob Colacello und. Und es gibt die Theorie, dass er eigentlich aus diesen Self-Portraits in Drag große Gemälde machen wollte. Und wenn man aus einem Foto ein Gemälde macht, macht man erst ein Acetat positiv. Und dann kann man den Screenprint, den Screen machen. Und das ist diese zweite Arbeit, die am Eingang der Ausstellung ist. Der ganz junge Warhol, der vielleicht so um die 18 ist. Und dann ist der Warhol so um die 50. Und da sieht er ja aus wie Self-Portrait in Drag. Und da muss wohl Fred Hughes gesagt haben, na, bitte jetzt da keine Gemälde, weil das schadet deiner Reputation. Lieber nicht. Also das ist nicht auch die Boybook-Ausstellung. Er dachte, das ist ein Karrieredurchbruch und keiner nimmt sie wahr. Er dachte, die Torso-Ausstellung wird ungeheure Beachtung finden. Und Mapplethorpe wird berühmt durch ganz, ganz, ganz ähnliche Arbeiten. Und bei Warhol sind heute noch Leute überrascht, dass diese Arbeiten von Warhol sind zur fast genau selben Zeit gemacht wie Mapplethorpe.
Also das stimmt schon, dass diese homoerotischen Motive bei ihm präsent sind im ganzen Oeuvre. Aber zum Beispiel im Privatleben, dass er mit einem Lebenspartner irgendwo auftaucht und das damals klar war, das ist jetzt mein Partner, das habe ich jetzt nicht so vor Augen, sondern eher, dass er immer eine riesen Entourage mit sehr, sehr attraktiven jungen Männern oder Frauen hat, aber nicht, sagen wir mal, eine Bindung, dass dieses Privatleben doch eher dann geheim gehalten wurde. Mit wem er lebt.
Ich kenne einige New Yorker, die jetzt in ihren 90ern sind, also die 30, 40 Jahre älter sind als ich. Und da wird immer noch, werden bestimmte Wörter nicht gesagt. Und erst in den letzten paar Jahren sind dann auf einmal, ist es nicht mehr der beste Freund, sondern dann ist es jetzt auf einmal der Partner. Es ist jetzt auf einmal der Ehemann. Das war früher immer, oh, he brings his friend. Das ist ja auch gesellschaftlich, ist das ja irgendwie so ausgeblendet, anders beschrieben worden, obwohl das natürlich offensichtlich ist, dass es nicht der beste Freund war oder die beste Freundin oder da sind zwei Mädchen, die haben nie einen abgekriegt oder zwei Jungen, die suchen immer noch nach einem Mädel. Also das ist ja auch schon fast absurd, wenn man überlegt, wie lange bis, also ich habe bestimmte Leute, wo das erst wirklich in den letzten 2, 3 Jahren, dass sie auf einmal dazu stehen, dass es ihr Lebenspartner ist.
Ich glaube auch generell, wenn man sich Warhols Interviews anschaut, hat er ja immer eine Art Rolle medial gespielt. Also er hat ja nie, du könntest ihm zweimal die gleiche Frage stellen, gestern und heute, und er hätte wahrscheinlich eine andere Antwort gegeben. Ich glaube, das war schon auch Teil seines Auftretens und seiner öffentlichen Persona.
Er hat ja was sehr Maskenhaftes dazu, die Perücken. Also das, sagen wir mal, da war ja immer so eine Schicht zwischen dem, was hinter der Maske ist und was, also diese Rolle, dieses Rollenspiel. Wie würdet ihr sagen, hat die AIDS-Epidemie, die er ja noch miterlebt hat, was hat das mit Warhol gemacht?
Es hat mit Warhol erstmal gemacht, Warhol war ja sehr germophob. Der hat ja sehr große Angst gehabt vor Bazillen und Viren und sonstigen Krankheitserregern und er hat dann ja auch letztendlich gesagt, dass das Geschirr von John Gould separat gespült werden muss. John Gould hat zu der Zeit ja auch ein Zimmer bei ihm im Haus gehabt und John Gould ist an AIDS gestorben. Im Alter von 32 Jahren ist er 1985 gestorben. Also das ist direkt in Warhols Leben ein großer Verlust. Leute rechts und links um Warhol sterben. Und wir sind gefragt worden, warum da jetzt nicht wirklich ein explizites AIDS-Painting ist. Erstens, weil ich nicht Homosexualität und AIDS gleichsetzen möchte. Und zweitens, weil ich denke, eine sehr intime Arbeit, eine der letzten Zeichnungen ist, die Warhol von John Gould gemacht hat, im Jahr, in dem er gestorben ist, 1985. Und das ist schon in gewisser Weise durch die Kunst von Warhol sehr direkt ausgedrückt. Ich weiß auch selber, ich war damals Zivildienstleistender, als Warhol gestorben ist, wurde so gemauschelt, na, der ist ja jetzt auch an AIDS gestorben, hat ja eine Untersuchung gegeben. Woran ist eigentlich Andy Warhol wirklich gestorben? Und ist bewiesen worden, dass er einer Komplikation einer Gallenblasenoperation gestorben ist, die ihn auch deshalb so kompliziert war, weil er halt in seinem Inneren vollkommen vernarbt und wieder zugenäht war.
Wann war das Attentat auf ihn?
Das war 1968.
Dann hat er viele Jahre mit diesen Einschränkungen gelebt.
Warhol ist in dem 1968, als er dort ist, er ja eigentlich mehr oder weniger verblutet. Und die Ärzte, die auf der Station waren, haben erstmal so die Diagnose ganz kurz gehabt, dass der dead on arrival, dass er tot ist. Und dann war da ein Arzt, der auch Schusswunden behandeln konnte. Das ist ein ungeheurer Zufall, dass da dieser Spezialist gerade im Haus war und jemand, der vielleicht dann einfach bei dieser Diagnose eben ausgeblutet wäre, nämlich dass er tot im Krankenhaus angekommen ist, konnte dann praktisch reanimiert werden, zusammengenäht werden. Und er hat aber natürlich den Rest seines Lebens anders gelebt, in seinem Kopf anders gelebt, aber hat auch diese ungeheuren Vernarbungen gehabt und hat eben wie so eine Art Korsett um den Körper gehabt.
1968 kommt dann der Mann Jed Johnson in die Factory und wird eine wichtige Person in seinem Leben für eine ganz einfache Beziehung. Wie entwickelt sich die Beziehung zwischen den beiden? War das Liebe auf den ersten Blick?
Es scheint eine große Liebe auf beiden Seiten zu geben. Es gibt künstlerisch nicht viele Werke von Jed Johnson, von Andy Warhol, weil er anscheinend ungern fotografiert wurde. Wir haben in der Ausstellung eine ganze Wand und haben da probiert, vieles zu finden. Und es war auch eine Zeit, in der Warhol auch noch nicht die Tagebücher geschrieben hat. Die hat er erst am Ende seines Lebens geschrieben. Das heißt, wir wissen da nicht ganz so viel sozusagen behind the scenes oder aus der Primärquelle. Aber sie haben zusammen gelebt. Ich glaube, sie haben sich sehr gefördert, gegenseitig in beiden Karrieren. Und es endete dann, glaube ich, mit der Phase von Studio 54, wo es dann unterschiedlich ausgegangen wurde.
Ja, bei Jed Johnson war es so, der hatte kurz vor dem Attentat in der Factory angefangen. Der kommt mit seinem Zwillingsbruder Jay Johnson in New York an. Der Jay hat so eher mehr lockige Haare und der Jed dann eher glatte. Obwohl es eineiige Zwillinge sind, sehen sie ein bisschen anders aus. Und Jed fängt in der Factory an, aber wirklich so, mit ganz einfachen Tätigkeiten. Dann gibt es das Attentat. Warhol wacht auf. Wunder, er ist nicht verblutet. Er hat ja keinen Puls mehr gehabt, er hatte keinen Blutdruck, keinen Puls, gar nichts mehr. Und wacht auf und dann ist dieser schöne Mensch neben ihm. Und es war ja anfangs eher so gedacht, wie so nach dem Motto, eine zusätzliche Krankenschwester, die dann ihm hilft, auf die Beine zu kommen. Er war ja angestellt in der Factory. Und ja, die haben sich, würde ich denken, ineinander verliebt. Er konnte ja auch keiner weg, die mussten ja dort bleiben. Sind dann auch eingezogen zusammen ins Haus, waren von 68 bis 80 mehr oder weniger zusammen. Und der Johnson war anfangs eben dieser ganz junge Mensch, der dann auch über die Nähe zu Warhol sicherlich sehr viel auch Inspiration erfahren hat, sehr viele Menschen kennengelernt hat und wurde dann immer erfolgreicher als Inneneinrichter, hat auch Jay Hall und Mick Jaggers Haus eingerichtet und war überall mit unterwegs. Aber es war auch jemand, der da sehr drunter gelitten hat und der auch selber für sich so Zusammenbrüche hatte, mit denen Warhol gar nicht umgehen konnte. Also Warhol dachte dann, dass er sich umbringen möchte, dass er so eben aus diesem Zusammenbruch, Warhol wollte auch die Verantwortung nicht haben. Und dann, wie eben Lisa sagte, Studio 54 war dann eben eine Zeit, wo sich das so auseinandergelebt hat, dass Warhol, glaube ich, eher wirklich alles auch erfahren und sehen wollte und Jet Johnson eher ein privateres Leben haben wollte. Der Lebenspartner von Jet Johnson, Alan Ronsenberg, der war hier zur Eröffnung und er hat sich extrem gefreut, diese Wand von Jet Johnson zu sehen. Und es war ein ungeheuer berührender Moment, den Lebenspartner, also den Menschen, der dann nach Warhol der Geliebte von Jet Johnson war. Eine ungeheure Präsenz auf einmal im Raum. Und er hat dann uns mal zur Seite genommen und hat sich einfach nur bedankt, dass diese Wand auch diesen Jet Johnson würdigt in seiner Schönheit und auch in seiner Bescheidenheit. Jet Johnson ist ja dann im Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, weil dieser Absturz vor Long Island, den man auch so in den Medien mitbekommen hat, nach Warhols Tod, aber wirklich eigentlich eine Figur, eine sehr schillernde Figur.
Die Ausstellung hat neben den wirklich sehr großen Kunstwerken auch ganz kleine Fotografien und Polaroids, die wie so persönliche Erinnerungsstücke eigentlich wirken. Also es hat auch was ganz Intimes. In dieser riesigen Halle, Neue Nationalgalerie, dann auch so die Möglichkeit zu haben, sich zu auf ganz kleine Werke zu konzentrieren. Insgesamt sind es ja mehr als 300 Exponate. Wie habt ihr diese Menge von Stücken zusammengetragen?
Also wir sind, Gott sei Dank gibt es ja mehr als genug Kataloge von Andy Warhol, auch Katalog Raisonné, nicht von allen Werken, hauptsächlich natürlich von den Siebdrucken und Malereien, sind die alle durchgegangen, haben überall Post-its gemacht, was wir gerne hätten. Und ich würde sagen, auf der Hälfte stand mindestens daneben Privatsammlung London, Privatsammlung Paris. Also es wurde dann schon eine Detektivarbeit, an diese ganzen Werke ranzukommen. Was, finde ich, auch sehr deutlich zeigt, dass es viele Werke auch sind, die nicht so kommerziell Marktwerke sind von Warhol, sondern wirklich so Liebhaberstücke. Wir haben Leihgaben von Künstlern, John Waters, Douglas Gordon, wir haben die dann rausgefunden, eben durch Zeitgenossen aus der Zeit, durch die Händler der Zeit, haben diverse Anrufe getätigt. Klaus hat auch viele besucht, viele Sammler, und konnten so dieses fantastische Paket schnüren. Also es ist eine Kombination aus sehr großzügige Leihgaben aus dem Warhol Museum in Pittsburgh, sicher die Hälfte, und die andere Hälfte sind teilweise Institutionen, aber auch sehr viele private Leihgaben.
Wir haben so eine Collage hier, so Selbstcollage, keine Kunst, sondern es war von Kuratoren, Nicola Richold, unsere Kollegin, und Lisa und ich. Wir haben hier auf dieser Wand, wo immer noch so einige Fotos sind, haben wir Hunderte rundum, da sind auch noch einige. Wir haben also alles, was wir finden konnten. Und wenn wir es gibt zum Beispiel in dem Film American Gigolo mit Richard Gere, gibt es eine Szene, wo er so sich so hochzieht an solchen Hanteln. Dann ruht er sich aus und dann sieht man Plakate im Hintergrund in diesem Film American Gigolo. Und dann haben wir dieses Plakat gesucht und gefunden. Und ich habe zum Beispiel auch über Joel Wax, das ist der Präsident der Warhol Stiftung, der nur ein paar Jahre jünger ist, als Warhol heute wäre. Und der hat immer als Aktivist und als Politiker und eben über die Warhol-Stiftung einen ungeheuren Fundus an Wissen. Und der hat uns eine ganze Liste von Sammlern oder Freunden gegeben, die man mal besuchen oder mal anrufen sollte. Ich bin dann mal irgendwann mit dem Leihwagen nach New Jersey gefahren. Und da hatte jemand so Zeichnungen, so Trophy-Zeichnungen bei Warhol. Wenn er mal ein Date hatte oder mal sich auf einen Kaffee getroffen hat, da hat er oft so eine Zeichnung gemacht, aber nicht unbedingt vom Gesicht. Und das waren aber eher so private, so eher Anekdoten. Die haben wir nicht in die Ausstellung, obwohl es da sehr, sehr viele von gibt, haben wir die nicht in die Ausstellung genommen. So, wir haben eigentlich nur in die Ausstellung genommen, was als Kunst auch von Warhol als Kunst gedacht wird und nicht als Souvenir. Und es ist wirklich so, dass man erstaunlicherweise mal vor Jahren jemand besucht hat und sich daran erinnerte, da ist die und die Arbeit. Oder wir machen die Isa Genskin-Recherche und sitzen bei Erika Hoffmann im Büro. Und Erika Hoffmann hat eine der wirklich großartigsten Arbeiten aus der Torsos-Ausstellung, die damals tourte, jetzt als Leihgabe oben für uns in diese Ausstellung gegeben, wofür wir sehr dankbar sind.
Wenn ihr eine Zeitreise machen könntet, wohin und zu welcher Zeit würdet ihr reisen?
Ich würde in die goldenen 20er von Berlin reisen. Eine Zeit, glaube ich, die ich hier immer in der Sammlung sehe durch Christian Schad und viele andere Künstler, die ich mir aber kaum vorstellen kann, wenn man dann den Rest des 20. Jahrhunderts vor Augen hat.
Ich glaube, ich bleibe beim Thema. Ich würde in die Factory der frühen Mitte 60er Jahre als Zeitreise. Die Legende Factory hat mich eigentlich immer in meinem Leben beeinflusst, wenn ich darüber nachdenke. MoMA, Pierce One, Kunstwerke. War immer eine ungeheure Idee der Befreiung und Inklusion.
Was ist euer wichtigstes Werkzeug?
Die Augen.
Kann ich mir zustimmen.
Wenn ihr ein Tier wäret, welches Tier wäre das?
Eine Wildgans.
Ich glaube, ich wäre ein Vogel.
Welches Spiel spielt ihr gerne?
Monopoly mit meinen Kindern.
Als Kind haben sich immer alle bei uns im Dorf und auch in der Schule darüber aufgeregt, dass ich nicht gerne spiele.
Was ist eure Lieblingsfarbe?
Rot.
Blau.
Hört ihr Musik beim Arbeiten?
Ich eigentlich nicht.
Ich habe früher in den KW hatte ich so einen kleinen CD-Spieler und die wurden auf Auto-Repeat gestellt. Es war immer ein Lied für ein halbes Jahr und dann kam das nächste.
Zu welchem Thema würdet ihr euch einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Zum Ende des Anthropozän.
Oder warum Tino Segal der größte Künstler unserer Zeit ist.
Und die letzte Frage, könnt ihr eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
Viel Geduld, glaube ich, viel Respekt für sein Gegenüber und immer vielleicht zweimal nachdenken.
Aber man muss sich erlauben, neugierig zu bleiben und nicht denken, man hat schon alles gesehen und gehört und gelebt.
Das sind sehr schöne letzte Worte. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und Glückwunsch zu dieser wirklich aufregenden Ausstellung. Die Volkswagen Group fördert Kulturprojekte im In- und Ausland. Interessierte haben zum Beispiel mit Volkswagen Group Art for All jeden Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr freien Eintritt in die neue Nationalgalerie Berlin. Und im Kunstmuseum Wolfsburg gibt es anlässlich des aktuellen 30-jährigen Jubiläums des Hauses bis 4. August eine Jubiläumsausstellung mit Highlights aus der Sammlung unter dem Titel Welten in Bewegung. Freier Eintritt dank Volkswagen Group Art for All ist dort jeden letzten Mittwoch im Monat von 16 bis 21 Uhr mit jeweils einem speziellen Programm am Abend.